Geschichte heute stammt von Anton Tschechow, einem russischen Autoren. Und ich finde, sie passt ganz hervorragend in unsere Zeit. Vielleicht nimmt der ein oder andere auch eine Anregung mit, wie man die Zeit jetzt gerade verbringen könnte. Die Wette. Es war in einer dunklen Herbstnacht. Der alte Bankier ging immer wieder in seinem Arbeitszimmer auf und ab und rief sich ins Gedächtnis zurück, wie er im Herbst vor 15 Jahren eine Abendgesellschaft gegeben hatte. An diesem Abend waren viele gescheite Leute zusammengekommen und es wurden interessante Gespräche geführt. Unter anderem sprach man über die Todesstrafe. Die Gäste, unter denen sich viele Gelehrte und Journalisten befanden, lehnten in der Mehrzahl die Todesstrafe ab. Sie hielten diese Strafart für veraltet, für untauglich in einem christlichen Staat und für unmoralisch. Einige von ihnen meinten, die Todesstrafe sollte überall durch lebenslängliche Haft ersetzt werden. »Ich bin da mit Ihnen nicht einverstanden«, sagte der Gastgeber. »Ich habe weder die Todesstrafe noch lebenslängliche Haft ausprobiert, aber wenn man a priori urteilen kann, so ist meiner Meinung nach die Todesstrafe moralischer und humaner als die Haftstrafe. Bei der Hinrichtung wird man sofort getötet. Bei lebenslänglicher Haft langsam. Welcher Henker ist da menschlicher? Jener, der einen in wenigen Minuten tötet oder jener, der das Leben im Verlauf vieler Jahre aus uns herauszieht?« »Beides ist gleich unmoralisch«, bemerkte einer der Gäste, »denn beides hat das gleiche Ziel, jemanden das Leben zu nehmen. Der Staat ist nicht Gott, er hat kein Recht, etwas zu nehmen, was er nicht zurückgeben kann, wenn er es will.« Unter den Gästen war ein Jurist, ein junger Mann von 25 Jahren. Als man ihn nach seiner Meinung fragte, sagte er, »Die Todesstrafe und die lebenslängliche Haft sind gleichermaßen unmoralisch. Aber wenn man mich zwischen Hinrichtung und lebenslänglicher Haft wählen ließe, so würde ich natürlich das Zweite wählen. Irgendwie zu leben ist doch besser als gar nicht.« Man begann lebhaft zu streiten. Der Bankier, damals noch jünger und nervöser, geriet plötzlich in Erregung, hieb mit der Faust auf den Tisch und schrie zu dem jungen Juristen gewandt, »Das ist nicht wahr. Ich wette 2 Millionen, dass Sie es nicht für 5 Jahre in einer Kasematte aushalten.« »Wenn das ernst gemeint ist«, erwiderte der Jurist, »so halte ich die Wette, dass ich es nicht 5, sondern 15 Jahre aushalten werde.« 15! Abgemacht«, schrie der Bankier. »Meine Herren, ich setze 2 Millionen.« »Einverstanden. Sie setzen die Millionen und ich meine Freiheit«, sagte der Jurist. Und diese unvernünftige, sinnlose Wette kam zustande. Der Bankier, der damals verwöhnt und leichtsinnig seine Millionen sinnlos verschleuderte, war von der Wette begeistert. Beim Abendessen trieb er seinen Spaß mit dem Juristen und sagte zu ihm, »Nehmen Sie Vernunft an, junger Mann, solange es noch nicht zu spät ist. Für mich sind 2 Millionen eine Bagatelle, aber Sie riskieren es, 3 oder 4 der besten Jahre Ihres Lebens zu verlieren. Ich sage 3 oder 4, denn länger halten Sie es doch nicht aus. Vergessen Sie auch nicht, Sie Unglücklicher, dass freiwillige Haft viel schwerer zu ertragen ist als erzwungene. Der Gedanke, dass Sie das Recht haben, jeden Augenblick in die Freiheit zurückzukehren, wird Ihnen in der Kasematte das Leben vergiften. Sie tun mir leid.« Und nun schritt der Bankier immer wieder durchs Zimmer, dachte an all das zurück und fragte sich, wozu diese Wette? Was für einen Nutzen hat es, dass der Jurist 15 Jahre seines Lebens verloren hat und ich 2 Millionen wegwerfe? Kann man damit den Menschen beweisen, dass die Todesstrafe schlechter oder besser ist als lebenslängliche Haft? Nein, und abermals nein, Unsinn und Narretei. Bei mir war es die Laune eines satten Menschen, bei dem Juristen gewöhnliche Geldgier. Weiter ersann er sich, was nach dem beschriebenen Abend vorgefallen war. Es wurde beschlossen, dass der Jurist seine Haft unter strengster Aufsicht in einem der Nebengebäude im Garten des Bankiers verbüßen sollte. Man kam überein, dass er im Verlauf von 15 Jahren nicht das Recht haben sollte, die Schwelle des Gebäudes zu betreten, lebende Menschen zu sehen, menschliche Stimmen zu hören und Briefe oder Zeitungen zu empfangen. Erlaubt war ihm, ein Musikinstrument zu besitzen, Bücher zu lesen, Briefe zu schreiben, Wein zu trinken und Tabak zu rauchen. Mit der Außenwelt durfte er sich der Abmachung nach nur schweigend verständigen, durch ein kleines Fenster, das eigens für diesen Zweck geschaffen wurde. Alles Nötige, Bücher, Noten, Wein und Sonstiges, konnte er auf schriftliche Anforderung in beliebiger Menge erhalten, aber nur durch das Fenster. Der Vertrag sah alle Einzelheiten und Kleinigkeiten vor, die die Haft zu einer strengen Einzelhaft machten und verpflichteten den Juristen genau 15 Jahre, vom 14. November 1870, 12 Uhr, bis zum 14. November 1885, 12 Uhr, in der Haft zu verweilen. Der geringste Versuch des Juristen, diese Bedingungen zu verletzen, und sei es 2 Minuten vor Ablauf der Frist, würde den Bankier von der Verpflichtung befreien, ihm die 2 Millionen zu zahlen. Im ersten Jahr der Haft litt der Jurist, soweit man das aus seinen knappen Aufzeichnungen schließen konnte, unter Einsamkeit und Langeweile. Aus dem Gartenhaus hörte man Tag und Nacht Klaviermusik. Er verzichtete auf Wein und Tabak. Der Wein, so schrieb er, errege Wünsche und diese seien die Hauptfeinde eines Gefangenen. Außerdem gäbe es nichts Langweiligeres, als guten Wein zu trinken und dabei niemanden zu sehen. Im ersten Jahr schickte man dem Juristen Bücher überwiegend leichten Inhalts. Romane mit verwickelten Liebesintrigen, Kriminalgeschichten und fantastische Erzählungen, Komödien und ähnliches mehr. Im zweiten Jahr verstummten die aus dem Gebäude tönende Musik und der Jurist verlangte auf seinen Bestellzetteln lediglich Klassiker. Im fünften Jahr erklang von neuem Musik und der Gefangene bat um Wein. Die ihn durch das kleine Fenster beobachteten, erzählten, er habe dieses ganze Jahr hindurch nur gegessen, getrunken und auf dem Bett gelegen, häufig gegähnt und zornig Selbstgespräche geführt. Bücher las er keine. Zuweilen machte er sich des Nachts ans Schreiben, schrieb lange und zerriss gegen Morgen alles, was er geschrieben hatte. Wiederholt hörte man, wie er weinte. In der zweiten Hälfte des sechsten Jahres befasste sich der Gefangene eifrig mit dem Studium von Sprachen, Philosophie und Geschichte. Er stürzte sich gierig auf diese Wissenschaften, so dass der Bankier kaum mit dem Bestellen der Bücher nachkam. Im Laufe von 4 Jahren wurden auf sein Verlangen etwa 600 Bände beschafft. In der Zeit dieses Eifers erhielt der Bankier von seinem Gefangenen unter anderem folgenden Brief. Mein lieber Gefängniswärter, ich schreibe Ihnen diese Zeilen in 6 Sprachen. Zeigen Sie sie bitte kundigen Leuten, sie mögen sie lesen. Wenn Sie nicht einen einzigen Fehler finden, so flehe ich Sie an, lassen Sie im Garten einen Gewehrschuss abgeben. Dieser Schuss wird mir verkünden, dass meine Anstrengungen nicht vergeblich waren. Die Genien aller Zeiten und Länder sprechen in verschiedenen Sprachen, aber in ihnen allen brennt ein und dieselbe Flamme. Oh, wenn Sie wüssten, welch überirdisches Glück meine Seele darüber empfindet, dass ich Sie verstehen kann. Der Wunsch des Gefangenen wurde erfüllt. Der Bankier ließ im Garten 2 Schüsse abfeuern. Später, nach dem 10. Jahr, saß der Jurist unbeweglich am Tisch und las allein das Evangelium. Dem Bankier kam es seltsam vor, dass ein Mensch, der in 4 Jahren 600 gelehrte Bücher bewältigt hatte, ungefähr 1 Jahr mit der Lektüre eines leicht verständlichen und wenig umfangreichen Buches vergeudete. Das Evangelium wurde von Religionsgeschichte und Theologie abgelöst. In den letzten 2 Jahren seiner Haft las der Gefangene außergewöhnlich viel und ohne jede Auswahl. Bald befasste er sich mit Naturwissenschaft, bald verlangte er Byron oder Shakespeare. Es gab von ihm Aufzeichnungen, in denen er gleichzeitig um Literatur über Chemie, ein medizinisches Lehrbuch, einen Roman und irgendein philosophisches oder theologisches Traktat bat. Seine Lektüre war so, als schwämme er auf See zwischen den Trümmern eines Schiffes herum und griffe in dem Wunsch, sein Leben zu retten, begierig bald nach dem einen Wrackstück, bald nach dem anderen. An all das hatte sich der alte Bankier erinnert, und er dachte, morgen um 12 erhält er die Freiheit zurück. Vereinbarungsgemäß werde ich ihm die 2 Millionen auszahlen müssen. Wenn ich zahle, dann ist alles verloren. Ich bin endgültig ruiniert. Vor 15 Jahren hatte der Bankier seine Millionen sinnlos verschleudert. Jetzt aber fürchtete er sich zu fragen, was er mehr habe, Geld oder Schulden. Das Glücksspiel an der Börse, riskante Spekulationen und die Heftigkeit, von der er sich selbst im Alter nicht freimachen konnte, hatten allmählich zum Verfall seiner Geschäfte geführt. Und der unerschrockene, selbstgefällige, stolze Reiche hatte sich in einen Durchschnittsbankier verwandelt, der bei jedem Steigen oder Sinken der Papiere zitterte. Verfluchte Wette, murmelte der Alte und griff sich verzweifelt an den Kopf. Warum ist dieser Mensch nicht gestorben? Er ist bereits 40 Jahre alt. Er nimmt mir das Letzte, wird heiraten, das Leben genießen, an der Börse spielen und ich werde als Bettler neidisch zugucken und mir jeden Tag ein und dieselbe Phrase von ihm anhören müssen.
Ihnen verdanke ich das Glück meines Lebens. Erlauben Sie mir, Ihnen zu helfen.
Nein, das ist zu viel. Die einzige Rettung vor Bankrott und Schande ist der Tod dieses Menschen. Die Uhr schlug 3. Der Bankier horchte. Alle im Haus schliefen und man hörte nur, wie hinter den Fenstern die frierenden Bäume raschelten. Bemüht, keinen Lärm zu verursachen, holte er aus dem feuersicheren Schrank den Schlüssel zu der Tür, die 15 Jahre lang nicht geöffnet worden war, zog sich den Mantel an und verließ das Haus. Im Garten war es finster und kalt. Es regnete. Ein scharfer, feuchter Wind jagte heulend durch den Garten und gönnte den Bäumen keine Ruhe. Der Bankier strengte seine Augen an, aber er sah weder die Erde, noch die weißen Statuen, noch das Gartenhaus, noch die Bäume. Als er den Platz erreicht hatte, an dem sich das Gebäude befand, rief er 2-mal den Wächter. Keine Antwort. Offensichtlich hatte sich der Wächter vor dem Unwetter zurückgezogen und schlief. Wenn ich den Mut habe, meine Absicht auszuführen, überlegte der Alte, so wird der Verdacht in erster Linie auf den Wächter fallen. Im Dunkeln ertastete er die Stufen und die Tür und trat in den Vorraum des Gebäudes, dann tappte er in den kleinen Korridor und entzündete ein Streichholz. Hier war keine Menschenseele. Eine leere Bettstelle stand da, in einer Ecke schimmerte dunkel ein eiserner Ofen. Die Siegel an der Tür, die in den Raum des Gefangenen führte, waren unversehrt. Als das Streichholz erlosch, blickte der Alte zitternd vor Erregung durch das kleine Fenster. Im Zimmer des Gefangenen brannte trübe eine Kerze. Er selbst saß am Tisch. Man sah nur seinen Rücken, seine Haare und seine Hände. Auf dem Tisch, den 2 Sesseln und dem Teppich neben dem Tisch lagen aufgeschlagene Bücher. Es vergingen 5 Minuten, ohne dass sich der Gefangene ein einziges Mal gerührt hätte. Die 15-jährige Haft hatte ihn gelehrt, unbeweglich dazusitzen. Der Bankier klopfte mit dem Finger an das Fenster, aber der Gefangene antwortete auf dieses Klopfen mit keiner Bewegung. Da riss der Bankier vorsichtig die Siegel von der Tür und steckte den Schlüssel in das Schlüsselloch. Das verrostete Schloss gab einen heiseren Laut von sich, die Tür knarrte. Der Bankier erwartete, es würden sogleich ein Schrei des Erstaunens und Schritte ertönen, aber etwa 3 Minuten vergingen und hinter der Tür blieb es still wie zuvor. Da beschloss er, den Raum zu betreten. Am Tisch saß unbeweglich ein Mensch, der gewöhnlichen Menschen nicht mehr glich. Es war ein mit Haut bespanntes Skelett, mit langem Frauenhaar und einem zottigen Bart. Sein Gesicht sah gelb und fahl aus, die Wangen waren eingefallen, der Rücken war lang und schmal, die Hand, in die er sein behaartes Haupt stützte, so dünn und mager, dass es einem graute hinzusehen. In seinen Haaren glänzte es schon silbern, und niemand, der in sein greisenhaft ausgemergeltes Gesicht blickte, würde glauben, dass er erst 40 Jahre alt war. Er schlief. Vor seinem von übergeneigten Haupt lag auf dem Tisch ein Blatt Papier, auf dem etwas mit kleiner Handschrift geschrieben stand. Bedauernswerter Mensch, dachte der Bankier. Er schläft und sieht wahrscheinlich im Traum die Millionen. Ich brauche diesen Halbtoten nur zu packen, aufs Bett zu werfen, leicht mit dem Kissen zu würgen, und die gewissenhafteste Untersuchung wird keinerlei Anzeichen eines gewaltsamen Todes entdecken. Aber lesen wir erst einmal, was er da geschrieben hat. Der Bankier nahm das Blatt vom Tisch und las Folgendes. Morgen um 12 Uhr mittags erhalte ich die Freiheit zurück und das Recht, mit den Menschen zu verkehren. Doch bevor ich diesen Raum verlasse und die Sonne wieder sehe, erachte ich es für notwendig, euch einige Worte zu sagen. Mit reinem Gewissen und vor Gott, der mein Zeuge ist, erkläre ich, dass ich Freiheit, Leben, Gesundheit und all das verachte, was in euren Büchern die Güter dieser Welt genannt wird. 15 Jahre lang habe ich aufmerksam das irdische Leben studiert. Zwar habe ich die Erde und die Menschen nicht gesehen, aber aus euren Büchern trank ich aromatischen Wein. Ich sang Lieder, ich jagte in Wäldern Hirsche und Wildschweine. Ich liebte Frauen. Schöne Mädchen, ätherisch wie die Wolken, geschaffen von der Zauberkraft eurer genialen Dichter, besuchten mich nachts und erzählten mir flüsternd wunderbare Märchen, die mich trunken machten. In euren Büchern erklomm ich die Gipfel des Elbrus und des Mont Blanc und sah von dort aus, wie des Morgens die Sonne aufging und wie sie des Abends den Himmel, den Ozean und die Berggipfel in Purpurglut übergoss. Ich sah von dort aus, wie über mir Blitze zuckten und die Wolken zerteilten. Ich sah grüne Wälder, Felder, Flüsse, Seen und Städte. Ich hörte den Gesang der Sirenen und den Klang der Hirtenflöten. Ich spürte den Flügelschlag prächtiger Dämonen, die zu mir geflogen kamen, um von Gott zu sprechen. Eure Bücher ließen mich in bodenlose Tiefen stürzen. Ich vollbrachte Wunder, ich tötete, steckte Städte in Brand, predigte neue Religionen und eroberte ganze Reiche. Eure Bücher schenkten mir Weisheit. Alles, was der unermüdliche menschliche Geist in Jahrhunderten geschaffen hat, ist in meinem Schädel zu einem kleinen Klumpen zusammengepresst. Ich weiß, dass ich klüger bin als ihr alle. Und ich verachte eure Bücher, verachte alle Güter dieser Welt und die Weisheit. Alles ist nichtig, vergänglich, illusorisch und trügerisch wie eine Luftspiegelung. Ihr mögt stolz, weise und schön sein. Der Tod wird euch genauso verschlingen wie die Mäuse im Keller. Und eure Nachkommen, die Geschichte, die Unsterblichkeit eurer Genien werden erstarren oder zusammen mit der Erdkugel verbrennen. Ihr habt den Verstand verloren und geht nicht den richtigen Weg. Die Lüge haltet ihr für Wahrheit, Hässlichkeit für Schönheit. Ihr würdet euch wundern, wenn infolge irgendwelcher Umstände auf Apfelbäumen und Apfelsinensträuchern statt der Früchte plötzlich Frösche und Eidechsen wüchsen oder wenn die Rosen den Geruch schwitzender Pferde ausströmten. So wundere ich mich über euch, die ihr den Himmel mit der Erde vertauscht. Ich will euch nicht verstehen. Um euch durch die Tat zu beweisen, wie sehr ich verachte, wofür ihr lebt, verzichte ich auf die 2 Millionen, von denen ich einst träumte, wie von einem Paradies. Um mich des Rechts darauf zu entledigen, werde ich 5 Stunden vor Ablauf der Frist von hier weggehen und damit den Vertrag brechen. Nachdem der Bankier das gelesen hatte, legte er das Blatt auf den Tisch zurück, küsste den seltsamen Menschen auf den Kopf, fing an zu weinen und verließ das Gebäude. Noch zu keiner anderen Zeit, auch nicht nach großen Börsenverlusten, hatte er sich selbst gegenüber solche Verachtung empfunden wie jetzt gerade. In seine Wohnung zurückgekehrt, legte er sich ins Bett, aber vor Erregung und Schluchzen konnte er lange nicht einschlafen. Am nächsten Morgen kamen schreckensbleich die Wächter zu ihm gelaufen und meldeten, sie hätten gesehen, wie der Mann, der in dem Nebengebäude wohnte, durch ein Fenster in den Garten hinausgeklettert, zum Tor gelaufen und irgendwohin verschwunden sei. Mit den Dienern zusammen begab sich der Bankier sogleich zu dem Gartenhaus und überzeugte sich von der Flucht seines Gefangenen. Um kein überflüssiges Gerede aufkommen zu lassen, nahm er das Blatt mit der Verzichtserklärung vom Tisch und verschloss es, in seine Wohnung zurückgekehrt, in dem feuersicheren Schrank.